Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen. Ich bin wieder hier mit Philipp Rentsch. Hi Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Ja, und wir sind in der Derby-Woche, nicht Derby-Woche, was auch immer. Am Samstag spielt unser VfL gegen Schalke. Ja Philipp, was ist denn jetzt am Samstag? Ist das ein Derby oder ist das kein Derby?
Ja, wird ja schon im Netz heiß diskutiert, eigentlich vor jedem Spiel gegen Schalke. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln. Also ich habe es jetzt als Derby schon bezeichnet in meiner Berichterstattung, weil ich habe mir nochmal eine Derby-Definition angeguckt. Es ist ein Duell zweier Nachbarschaftsvereine, die auch eine gewisse Rivalität zueinander haben müssen. Ich finde, die Rivalität ist da. Vielleicht ist die von Seiten der Bochumer etwas ausgeprägter als auf Schalker Seite. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ein Derby ist es dann immer für den Gewinner eines Duells und ein Nachbarschaftsduell ist es für denjenigen, der es dann verliert. Also insofern, ein bisschen überflüssig finde ich diese Diskussion darüber, ob es jetzt ein Derby ist oder nicht. Ich finde, man kann es aber als Derby bezeichnen. So ganz streng genommen ist es ja auch eins. Und ob das jemand dann wirklich so als emotionales Duell bewertet oder nicht, das kann dann auch irgendwie, finde ich, jeder für sich entscheiden. Wie siehst du das denn?
Ja, ich meine, sobald ein Spiel emotional aufgeladen ist, und das ist es halt für uns Bochumer, würde ich es aus meiner Brille auch als Derby bezeichnen. Mir ist es relativ scheißegal, was die Schalker dazu sagen. Ich meine, klar, historisch gewachsen mag das Duell mit Dortmund für sie wichtiger sein, weil wir auch einfach sportlich immer der kleinere Verein waren und vielleicht auch oft nicht in der gleichen Liga waren. Da kann ich es irgendwo auch nachvollziehen, dass man sagt, das Duell mit Dortmund hat einen emotional viel höheren Stellenwert. Trotzdem, aus meiner Bochumer Sicht, das ist für mich ein Derby und nicht nur ein Nachbarschaftsduell. Es gibt ein gut geflogenes Konkurrenzdenken. Als Schalker ist man nicht gern gesehen in Bochum, als Bochumer ist man nicht gern gesehen in Schalke, auch wenn jetzt wieder alle kommen und sagen, ah, ist mir scheißegal, wenn du da mit deinem Bochum-Trikot rumläufst, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist es ein emotional aufgeladenes Spiel und daher auch ein Derby. Und ja, diese Diskussion kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ich meine, wir können mit der Straßenbahn nach Gelsenkirchen fahren, also ja, wie viel mehr Derby soll es denn sein? Und ich meine, gut, wir als Bochumer haben da aber auch irgendwie so ein bisschen die Zwischenlage. Wir sind genau zwischen Dortmund und Gelsenkirchen, liegen ziemlich genau in der Mitte. Das ist für uns zu beiden Stadien näher, als wenn Schalke und Dortmund gegeneinander spielen. Also ja, für mich ist es ein Derby und man merkt ja auch diese Sticheleien jetzt vor dem Spiel. Schalke tun zwar immer so, als wäre ihnen alles egal, mag ja vielleicht auch ein Stück weit stimmen und Bochumann ist es nicht. Also ja, es ist ein gewisses, es hat einen Derby-Charakter auf jeden Fall.
Wir werden es sicherlich auch in der Kommentarspalte erleben. Ich möchte ganz fast dafür wetten, dass sich auch ein paar Schalker unter diesem Video tummeln werden. Und allein das zeigt ja schon, dass es vielleicht doch ein besonderes Duell ist. Aber das nur mal am Rande. Wir wollen natürlich vor allem aufs Sportliche heute schauen, weil das steht im Mittelpunkt. Der VfL hat jetzt zwei Unentschieden geholt zum Rückrundenstart. Wenn man die letzten beiden Spiele aus dem vergangenen Jahr hinzunimmt, dann sind es jetzt sogar 4 Unentschieden in Folge. Ein bisschen die Frage, in welche Richtung das jetzt kippt. Also man kann sagen, der VfL ist seit 4 Spielen sieglos, man kann aber auch sagen, der VfL Bochum ist seit 4 Spielen ungeschlagen. Insofern, Claudio, was sagt dir dein Gefühl gerade?
Ich glaube, man muss auch ein Stück weit sehen, gegen welche Gegner wir in den letzten Spielen gespielt haben. Wenn du jetzt gerade den Rückrundenstart nimmst, da haben wir gegen Platz 3 mit Darmstadt und gegen Platz 2 mit Elversberg gespielt. Elversberg, ich glaube, die Mannschaft hätte vor der Saison keiner damit gerechnet, dass sie so schnell so weit oben wieder spielen, nachdem praktisch alle ihre Leistungsträger gegangen sind, beziehungsweise auch nur zusammengeliehen waren. Aber auch die Spiele gegen Karlsruhe und Hannover. Also Karlsruhe, ja, ist in der Tabellenregion relativ nah, aber Hannover hat einen Top-Kader, das kann man nicht anders sagen. Und auswärts gerade gegen Hannover dann auch einen Punkt zu holen, finde ich respektabel. Und man muss halt immer noch sehen, wo wir herkommen. Ne? Also klar, der Anspruch des VfL Bochum war es vor der Saison nicht, irgendwo gegen den Abstieg zu spielen oder unten drin zu sein. Aber dass Uwe Rösler es trotzdem geschafft hat, den Verein so dermaßen zu stabilisieren nach diesen Nichtleistungen zum Saisonbeginn und dann, dass wir jetzt eben mit Top-Verein irgendwie auf Augenhöhe sind. Also Elversberg, nehmen wir mal die ersten 60 Minuten raus, da wurden wir ziemlich gegen die Wand gespielt, gehen wir vielleicht auch nochmal gleich ausführlicher ein, aber gerade so die zweite Halbzeit auch gegen Darmstadt, da hat der VfL mit die beste Saisonleistung gezeigt und gezeigt, wozu diese Mannschaft auch fähig ist und das deswegen, ja, das sind jetzt vielleicht nicht auf der auf der Habenseite bei den Punkten die Ergebnisse, die man sich erhofft hat. Auf der anderen Seite, wir sind immer noch ungeschlagen durch diese 4 Spiele gekommen und wir haben erst eine Niederlage unter Uwe Rösler bekommen. Deswegen sehe ich es nicht ganz so kritisch. Was mir vor allem aber Mut macht, ist, dass Uwe Rösler die Probleme, die man hat, auch sehr, sehr klar benennt in den PKs nach dem Spiel. Also nehmen wir jetzt Elversberg als Beispiel, wie er da im Detail drauf eingegangen ist, woran es lag, dass man gerade in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel hat und wie man da dann in der Halbzeit drauf reagiert hat. Das in dieser Klarheit zu benennen, das hat man unter Dieter Hecking eher weniger gesehen. Und deswegen macht mir das eigentlich Mut. Wie siehst du die Ergebnisse, Philipp?
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil du hast es gerade angerissen, der Anspruch des VfL Bochum müsste eigentlich sein, auch aus solchen Spielen mehr Punkte zu holen. Andererseits muss man dann auch Realist sein und sich anschauen, wie sich diese Mannschaft auch weiterentwickelt hat in dieser Saison, dass es nicht selbstverständlich war, zu Saisonbeginn auch gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel Punkte zu holen. Das sieht man ja jetzt auch. Also wenn man auf die aktuelle Tabelle guckt, dann war Hertha BSC die einzige Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte, die der VfL geschlagen hat. Die Punkte hat man meistens gegen die Mannschaften geholt, die in der unteren Tabellenhälfte stehen. Und das wird jetzt natürlich auch die Herausforderung sein, vielleicht doch mal ein Spitzenteam zu schlagen. Uwe Rösler hat das vor dem Elversberg-Spiel gesagt, wenn wir den nächsten Schritt machen wollen. Das bedeutet für mich den Schritt auch ein Stück weit raus aus dem Abstiegskampf. Da muss man auch eine Spitzenmannschaft schlagen. Und der Spielplan ist ja jetzt irgendwie auch ein bisschen kurios, dass man ausgerechnet zum Rückrundenstart gegen die beiden oder gegen die drei Spitzenmannschaften spielt. Darmstadt, Elversberg, Schalke. Das hätte man bei Spielplanveröffentlichung mit Sicherheit nicht gedacht, dass die drei dann ganz weit oben stehen werden. Also, ja. Ist ja oft so bei einem Unentschieden. Man ist so ein bisschen hin und her gerissen. Ist das jetzt gut? Ist das weniger gut? Nach dem Elversberg-Spiel sage ich, da war es ein Punktgewinn, weil die Leistung einfach nicht gut war. Vor allem insbesondere die ersten 60 Minuten, dann wurde es besser. Und gegen Darmstadt war der VfL am Ende die stärkere Mannschaft. Insofern, ja, bin ich jetzt gespannt, in welche Richtung das dann auch kippt gegen Schalke. Ist theoretisch natürlich wieder ein Unentschieden möglich, weil man muss auch sehen, Schalke hat die letzten Spiele auch nicht gewonnen. Die haben gegen Kaiserslautern erst am Ende ein 2-2 geholt, gegen Hertha einen glücklichen Punkt, vor der Winterpause gegen Braunschweig 2-0 verloren. Also die sind jetzt auch nicht ganz in Bestform.
Sehe ich ganz ähnlich. Bei Schalke muss man sagen, es ist ja auch ein bisschen ein Phänomen. Also werde ich mir sicherlich auch die ein oder andere Kritik jetzt einfangen, weil letztendlich ist Fußball ein Ergebnissport. Aber Schalke spielt nicht wirklich einen guten Fußball in dieser Saison. Sie stehen defensiv verdammt stabil. Sie zerstören das Spiel des Gegners sehr, sehr gut. Aber es war jetzt keine Mannschaft, wie man es eigentlich vielleicht auch erwarten würde von der Tabellenspitze, die die Gegner komplett erdrückt hat. Super spielbestimmt aufgetreten ist. Sie haben ich glaube, 12 Gegentore kassiert. Das spricht eben dafür, dass sie genau wissen, was sie hinten tun, aber nach vorne waren sie auch relativ ungefährlich. Gerade das Spiel gegen die Hertha, also offensiv war das fast nix, ne? Also sie sind jetzt auch eher in einer schwächeren Phase. Klar, sie haben sich jetzt nochmal verstärkt, aber es ist kein Gegner, den man nicht schlagen kann. Also man hat ja auch im Hinspiel gesehen, dass wir in Führung gegangen sind. Am Ende hat man deutlich dann noch verloren, aber ja, es ist durchaus möglich. Ansonsten bin ich bei dir. Die Mannschaften, gegen die wir gepunktet haben, das waren eben eine glückliche Fügung im Spielplan. Gerade als Uwe Rösler dann gekommen ist, mal die Hertha ausgenommen, dass man dann gegen viele Tabellennachbarn damals noch gespielt hat. Und vielleicht damals zu sagen, ist auch falsch, weil die Tabelle immer noch sehr, sehr eng ist und man auch sehr, sehr schnell wieder unten reinrutschen kann. Wie du es gerade schon gesagt hast, der Anspruch muss eigentlich sein oder war vor der Saison auch die Top-Teams der zweiten Liga zu schlagen. Man hat aber zumindest gesehen, wenn man ins eigene Spiel reinkommt, dass man nicht chancenlos ist. Und gerade vielleicht einen Neuzugang hier schon mal zu erwähnen, Marshall hat sich ja sehr, sehr gut eingefügt, sowohl gegen Darmstadt, da natürlich auch direkt durch das Tor, aber ich fand auch ansonsten hat er einen sehr guten Eindruck gemacht, als auch gegen Elversberg. Sehr, sehr positiver Eindruck, bringt auf jeden Fall Elemente mit in Spiel rein, die man vorher so nicht im Kader hatte, eine Intensität im Pressing und in den Tiefenläufen, die uns bei den Spielern, die uns bisher in der vordersten Reihe zur Verfügung standen, nicht ganz so vorhanden waren vielleicht.
Ja, da sind wir auch so, glaube ich, ein bisschen bei der Aufstellungsdiskussion jetzt vor dem Spiel gegen Schalke. Also Uwe Rösler hat ja einen Kern gefunden, der auch schon länger steht, speziell in der Abwehr, auch vor der Abwehr. Aber in der Offensive gibt es dann doch häufigere Wechsel. Also und ich kann mir auch vorstellen, dass es gegen Schalke nochmal Veränderungen in der Startelf gibt. Kjaerbetjen ist jetzt reingerutscht vor dem Spiel gegen Elversberg, hat aber nicht so überzeugt, sowohl gegen als auch gerade mit dem Ball, wenig gelungene Aktion. Farid Alfa-Ruprecht sehe ich persönlich relativ kritisch, weil das ein Spieler ist, der gerade in der Defensivarbeit zu große Defizite noch hat und Maximilian Wittek dann auch auf der Seite eine entsprechende Unterstützung bräuchte. Also man hat es jetzt in beiden Spielen in diesem Kalenderjahr gesehen, dass die Gegner versucht haben, über die linke Bochumer Abwehrseite zu kommen, weil die rechte dann doch gerade auch mit Leandro Morgalla die deutlich stärkere ist. Und Alfa-Ruprecht ist es gelungen, gegen Darmstadt gute Offensivaktionen zu zeigen, aber das Gesamtpaket ist eben noch nicht so ganz stimmig und es gibt zumindest nominell recht viele Optionen auf der Außenbahn, aber jetzt geht es natürlich darum, die beste Kombi zu finden, auch teilweise abgestimmt auf den Gegner, aber ich könnte mir auch mal vorstellen, dass Miyoshi startet. Uwe Rösler hat ihn so gelobt nach der Vorbereitung. Hat mich gewundert, dass der noch gar nicht in der Startelf war. Gegen Schalke kommt es eben auf die Intensität an. Generell bin ich auch ein Freund von Gerrit Holtmann. Weiß ich aber noch nicht, erstens, wie fit ist er schon? Und zweitens, naja, Intensität ist jetzt vielleicht auch nicht seine Paradedisziplin. Hast du da schon eine Tendenz, wie auf welches Personal du gegen Schalke setzen würdest, gerade auf den offensiven Außenbahnen?
Vielleicht einen Satz noch zu Alfa-Ruprecht. Das sehe ich ähnlich. Ich habe mir tatsächlich den einen oder anderen Spruch gefangen bei Freunden in der WhatsApp-Gruppe, als ich ihn gegen Darmstadt kritisiert habe. Ich bleibe aber dabei. Er ist nicht ganz unschuldig an den Gegentoren gewesen aufgrund seiner Rückwärtsbewegung. Das muss man halt so hart sagen, egal wie spektakulär seine Antritte und Aktionen in der Offensive waren. Dadurch, dass er teilweise in falsche Räume reingerückt ist in der Defensivbewegung, sind erst Lücken entstanden, die dann durch Mats Pannewick ausgeglichen worden sind und dann entstehen halt Lücken wieder woanders. Deswegen, das sehe ich ganz ähnlich. Alfa-Ruprecht ist kein schlechter Spieler, hat einen großen Sprung nach vorne gemacht, aber manchmal sieht man eben noch, dass es seine erste Saison im Herrenfußball ist und dass der Jugendfußball teilweise noch tief in den Knochen steckt. Ich würde die Kombination aus Holtmann und Miyoshi super interessant finden, aus dem einfachen Grund, dass Miyoshi ja ist kein klassischer Flügelspieler, eher so dieser Halbraumspieler, so ein bisschen wie Terrazino, das mal vor einem Jahrzehnt bei uns gespielt hat, und Holtmann dagegen eher der Spieler ist, der die Linie runterläuft. Und dieses Element aus beiden würde ich super interessant finden. Ich weiß noch nicht, wie weit Holtmann gesundheitlich ist. Sollten die beiden von Anfang an gehen können, würde ich spannend finden, die auch von Anfang an zu sehen. Bei Holtmann eben gerade auch, weil er mal für die ein oder andere Hereingabe gut ist und Philipp Hofmann ja aktuell so fest in die Startelf integriert ist, da gar nicht wegzudenken ist und wir damit natürlich den idealen Abnehmer vor dem Tor haben. Da würde ich mir auch wünschen, dass er irgendwie nochmal das ein oder andere mehr in den gefährlichen Situationen zum Abschluss kommt, weil ein Stürmer muss Tore schießen und so viele hat er jetzt noch nicht auf dem Konto, auch wenn er fürs Spiel unheimlich wichtig ist. Und auch wenn es manchmal ein bisschen stümperhaft aussieht, was er macht. Aber er hat sich nun mal wieder gegen Sissoko und alle anderen Konkurrenten, die wir aktuell im Kader haben, durchgesetzt. Deswegen meine Kombination wäre sicherlich Holtmann und Miyoshi, meine Wunschkombination. Ob man das am Ende so sehen wird, weiß ich nicht. Ich würde tatsächlich aber auch, wenn man zum Beispiel eine defensivere Ausrichtung mal probieren möchte, einen Ragnarberg vor Wittek probieren. Ragnarberg ist gelernter Offensivspieler, hat in Dänemark die Schiene gespielt. Da kann man sicherlich auch nochmal einen anderen Akzent, einen anderen Schwerpunkt setzen als mit den bisherigen Spielern im Kader.
Ja, selbst Marsha kann man in bestimmten Spielsituationen vielleicht auch auf den Flügel stellen. Also wir sehen, wir haben relativ viele Optionen, aber die Frage ist, welche passt am besten? Das frage ich mich natürlich auch bei der Innenverteidigung, über die jetzt viel diskutiert wurde. Ich weiß, ich habe vor einer Woche eine Kolumne veröffentlicht, in der es darum ging, wie kann man die Innenverteidigung auch perspektivisch gut aufstellen, weil man die Situation hat, dass über die Saison hinaus relativ viele Spieler unter Vertrag stehen. Der Vertrag von Noah Losli läuft aus. Eigentlich ist er aus meiner Sicht der stabilste Innenverteidiger, aber trotzdem eben nicht derjenige, bei dem ich sage, mit dem wird man dann perspektivisch auch in den Aufstieg mitspielen können. Und ich finde, die ersten beiden Spiele in diesem Kalenderjahr haben der Innenverteidigung auch Grenzen aufgezeigt. Ich glaube nicht, dass Uwe Rösler da jetzt kurzfristig etwas ändern wird. Erstens, weil Kevin Vogt doch noch nicht, wie ich gehört habe, so ganz weit ist im Training. Also fehlt noch ein bisschen. Er hat jetzt auch keine Spielpraxis. Gut, die muss man irgendwie dann erlangen. Der VfL denkt zum Beispiel auch mal nochmal ein zusätzliches Testspiel nach, beispielsweise, damit auch ein Kevin Vogt wieder gut reinkommt. Und Erhan Masovic fehlt offensichtlich auch gerade etwas. Aber so ganz glücklich, ehrlich gesagt, bin ich mit der Innenverteidigung nicht. Gerade wenn wir jetzt so ein bisschen auch auf das Duell gegen Schalke blicken. Ich weiß, über Edin Dzeko wurde auch ein bisschen arg viel berichtet, gesprochen, wie auch immer. Aber trotzdem muss der VfL Bochum sich ja auch mit ihm auseinandersetzen. Nicht nur mit ihm, aber auch mit ihm. Und da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, ob jetzt Noah Losli und Philipp Strompf da so optimal aufgestellt sind, um Dzeko, selbst wenn er eingewechselt wird, da in den Griff zu bekommen.
Ja, das verstehe ich sehr gut und tatsächlich ist das auch, wovor ich bange habe am Wochenende. Also ja, Dzeko ist 39, man muss jetzt nicht so tun, als wäre er in seiner Prime, aber ich glaube, die Ballannahme vor seinem Tor zum 1-2 gegen Kaiserslautern, wie er den dann eiskalt versenkt, ja, zeigt dann doch, wenn dieser Mann in den richtigen Positionen irgendwie an den Ball kommt oder die Möglichkeit hat, an den Ball zu kommen, hat er einfach eine Klasse, die ja deutlich besser ist als was der durchschnittliche Verteidiger in der zweiten Liga so wegverteidigen kann. Deswegen ist mir da auch ein bisschen Angst und Bange. Generell die Diskussion, die du gerade angestoßen hast, Noah Losli ist zuverlässig, ist in Ordnung. Aber wie du sagst, es ist halt keine Leistungsspitze. Mit Philipp Strompf werde ich nicht so richtig warm, auch wenn er sich jetzt in den letzten Spielen keine Aussetzer oder sowas geleistet hat. Aber man merkt halt schon, dass weder Losli noch Strompf Spieler sind, die den Spielaufbau von hinten richtig ankurbeln können. Und das wird uns fällt uns immer wieder auch auf die Füße, weil man dann natürlich ein Stück weit eingeschränkt ist. Also ja, die Innenverteidigerposition ist sicherlich für den Sommer eine, wo man auf jeden Fall nachrüsten muss. Sehr schade, dass Kevin Vogt jetzt noch nicht fit ist. Ich glaube, der könnte vielleicht dieses Problem des Spielaufbaus zumindest ein bisschen von hinten beheben, weil er ist jetzt nicht der schlechteste Fußballer. Ist auf jeden Fall die naheliegendste Lösung für diese Saison noch. Aber was im Sommer passiert, wird man sehen. Aber wie man Dzeko verteidigen will, da bin ich wirklich gespannt. Und da fehlt es mir gerade auch noch so ein bisschen an Fantasie. Da fängt die Verteidigung nicht erst in der letzten Reihe an. Da wird man halt irgendwie verhindern müssen, dass dieser Mann überhaupt in die gefährlichen Situationen kommt.
Ja, zweifellos. Ich glaube, dass wenn der VfL Bochum nicht schon 4 Innenverteidiger unter Vertrag hätte, dass man jetzt auch im Winter wahrscheinlich noch was getan hätte, auch als Vorgriff auf die neue Saison. Wobei, das ist im Winter traditionell schwierig. Transferperiode geht noch ein paar Tage bis Anfang Februar. Also theoretisch kann noch was passieren. Ich würde das auch nicht ausschließen. Ich weiß, dass die Verantwortlichen im Hintergrund schon auch immer noch Optionen prüfen, aber dann mit Perspektive über den Sommer hinaus. Also nicht als Laie oder wenn als Laie, dann vielleicht mit einer realistischen Kaufoption, aber so, dass man vielleicht doch noch einen Vorgriff auf den Sommer tätigen kann, aber da muss wirklich alles passen und sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Man weiß nie so genau, welche Optionen dann kurzfristig vielleicht doch nochmal auf den Markt kommen. Aber Stand jetzt würde ich sagen, passiert da eher nichts. Wir wissen, Felix Paslak will eventuell den Verein noch verlassen. Da sucht man noch einen Ersatz, der dann auch perspektivisch auf der Position eingeplant werden kann. Also ähnlich wie links. Man möchte den Jungen nicht, Keume und Kosiarski, den Weg verbauen. Aber rechts ist es ja so, dass Morgalla realistisch betrachtet weg ist im Sommer. Also da gibt es keine realistische Kaufoption, weil die greift nur oder könnte man nur ziehen im Falle des unwahrscheinlichen Aufstiegs. Und ansonsten wage ich die Prognose, dass Leandro Morgalla in der nächsten Saison irgendwo in der Bundesliga oder auf einem ähnlichen Niveau spielen wird. Und ja, da sind wir jetzt so ein bisschen auch nochmal bei der Transferperiode. Es wird viel über Gaetan Lenz gesprochen und ich weiß nicht, Claudio, ob du das Interview gesehen hast nach dem Spiel bei Sky. Der Kollege hat Gaetan Lenz dann aufs Derby angesprochen, da hat er gesagt, dass er sich darauf freut. Dann kam die Frage, ob er denn auch darüber hinaus beim VfL Bochum bleibt. Und dann gab es die Antwort, kein Kommentar. Da kann man jetzt viel hineininterpretieren, ich weiß. Und ich möchte damit auch, muss ich direkt klarstellen, nicht sagen, Gaetan Lenz wird jetzt in diesem Winter noch verkauft. Nicht ausgeschlossen, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das ist schon eine Personalie, glaube ich, die uns in den nächsten Wochen, Monaten mit Blick auf einen Transfer im Sommer sehr begleiten wird, weil wenn man es medial verfolgt, dann hat man den Eindruck, dass da auch bestimmte Personen im Hintergrund sehr darauf drängen, dass er vielleicht auch zu einem bestimmten Verein wechselt. Also es ist ja schon auffällig, dass fast wöchentlich irgendein Text irgendwo erscheint, dass Eintracht Frankfurt ja in besonderem Maße interessiert ist. Und ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, ob Eintracht Frankfurt den Transfer vielleicht auch vorziehen möchte, um ein bisschen Konkurrenz loszuwerden, weil die wird es ja bei Lenz dann doch geben und weil Frankfurt das ja in anderen Fällen auch schon gemacht hat. Also die haben ja in diesem Winter ein paar spannende Transfers getätigt, Ebno Talib aus Elversberg nur als Beispiel. Ja, das vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Also gibt gerade nichts Akutes, aber es ist schon auffällig, wie sich gerade auch die Lenz-Seite da verhält und irgendwie ein klares Bekenntnis zumindest zum VfL vermieden hat. Wie siehst du das, Claudio?
Ein klares Bekenntnis zum VfL vermieden wird, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ich glaube, jedem im Umfeld des VfL Bochum klar ist, dass Gaetan Lenz nicht über den Sommer hinaus beim VfL Bochum spielen wird. Was diesen Winter passiert, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich habe, glaube ich, im Zuge des Abgangs von Sissoko schon gesagt, dass es einer der Faktoren ist, warum ich bei diesem Abgang des Franzosen Bauchschmerzen habe. Gaetan Lenz ist noch sehr, sehr jung. Es gibt faktisch seit Anfang der Saison, seit er sich in die erste Elf gespielt hat, Gerüchte darum, dass er geht oder wo er hingehen könnte, auch wenn es noch sehr lose war. Und dass das bei so einem jungen Spieler irgendwann auch mal in den Kopf geht und vielleicht er nicht mehr alles ausblenden kann, ist ja auch völlig natürlich. Und wir haben halt keinen Spieler vom Profil im Kader, der Gaetan Lenz auf der 6, wenn er denn mal in ein Leistungsloch fällt, wirklich ersetzen könnte. Und daher ist das einer der Faktoren, wo ich mir tatsächlich ein bisschen Sorgen mache. Dass er jetzt mit keinem Kommentar antwortet, finde ich ehrlicherweise eigentlich nicht schlimm, weil jeder weiß, dass er gehen wird. Dass sich gewisse Personen so verhalten, wie sie sich verhalten, ist einmal dahingestellt. Ich glaube, da könnten wir jetzt wieder eine Stunde dran drüber philosophieren. Jedem Spieler steht ja frei, sich die Personen auszusuchen, die ihn vertreten. Und man weiß ja auch nie, was diese Leute einem so erzählen, wo sie dann noch überall hingehen können. Da hat man ja auch die wildesten Stories im Fußball schon gehört. Ich bin gespannt, wie sich das bei Gaetan Lenz entwickelt. Ich bin auch gespannt, für welchen Preis der VfL Bochum ihn verkauft. Denn nachdem man jetzt im Sommer halt ganz, ganz groß angekündigt hat, dass das Kaderwertmanagement eben der zentrale Baustein in der Zukunft wird, um weiter konkurrenzfähig zu bleiben, um Mannschaften aufzustellen, die dann auch eben den Ansprüchen des Umfelds des Vereins genügen, ist er praktisch schon die erste Blaupause, wo man dann eben nicht ihn für einen sehr, sehr geringen Betrag abgeben kann. Und das ist auch ein gewisser Druck für das Management, ne? Aber wenn ich den Spieler jetzt wieder zu einem Betrag abgebe, wo das Umfeld brennt, dann brauche ich nichts mehr erzählen vom Kaderwertmanagement. Der Junge hat noch 3 Jahre Vertrag im Sommer, ist noch super jung. Und wenn man sieht, was Nürnberg teilweise für Spieler bekommt, die 3 Meter geradeaus laufen können, ja, dann muss man mal fragen, was bei uns gemacht wird.
Die Frage ist, ab welchem Betrag werden im Umfeld alle glücklich? Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer zu definieren. Aber klar, der VfL hat das Heft des Handelns in der Hand. Der Vertrag läuft bis 2029. Es gibt mehrere Interessenten. Und insofern ist man eigentlich in einer vergleichsweise komfortablen Situation, auch wenn wir alle wissen, dass der VfL Bochum auch im kommenden Sommer verkaufen muss. Da nehme ich jetzt nämlich auch direkt nochmal den Kollegen von Gaetan Lenz mit rein, Mats Pannewig, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, gegen Elversberg auch in den Wochen zuvor gut drauf war, von Uwe Rösler entsprechend gelobt wurde, jetzt sogar sein erstes Tor gemacht hat. Ich kann mir auch bei ihm vorstellen, dass es eventuell Interessenten gibt. Und klar, das ist das Ziel des VfL Bochum, auch Eigengewächse zu entwickeln und zu verkaufen. Gleichzeitig ich Bauchschmerzen, wenn man beide abgibt, weil dann hätte man im Sommer einen noch viel größeren Umbruch, wenn man sieht, wie viele Leihspieler schon gehen und wo man vielleicht auch einfach Verträge auslaufen lassen muss, weil die Qualität nicht mehr stimmt und so. Aber das ist ja vielleicht sogar noch jemand, den man gerade so ein bisschen unterschätzt, weil auch Mats Pannewig ist noch jung und da könnten Vereine aus dem unteren Bundesliga-Segment die Fantasie entwickeln, den zu kaufen. Da sind jetzt nicht die Summen zu erwarten wie bei Gaetan Lenz, aber trotzdem auch eine stattliche Ablöse. Und auch da könnten eben Vereine die Fantasie entwickeln, den noch weiterzuentwickeln und dann nochmal weiter zu verkaufen. Insofern, also wenn wir nochmal eine Transferdiskussion führen, Claudio, dann müssen wir vielleicht auch nochmal vielleicht ungefähre Preise, die vielleicht realistisch sind, bei Lenz und bei Pannewig definieren. Aber ein bisschen mit Blick auf die Uhr, wir wollten auch noch über Stichwort Preis so über ein anderes Thema diskutieren, nämlich Sondertrikot. Claudio, hast du es dir schon gekauft? Der VfL spielt ja in einem schwarzen Sondertrikot am Samstag im Derby.
Ich habe es mir nicht gekauft. Ja, ich finde, es sieht nett aus. Es ist aber in meinen Augen jetzt irgendwie auch nichts Besonderes und passt so ein bisschen in das Bild, was Trikots und ja, die Fanutensilien des Vereins angeht, so in den letzten Jahren hat. Es sieht alles okay aus. Es sieht nichts wirklich scheiße aus, aber es ist auch nichts, dass ich sagen würde, muss ich unbedingt haben. Und das zieht sich durch, nicht nur bei Sondertrikots, sondern ich finde auch bei Pullis etc. Man hatte diesen coolen, olivfarbenen Pulli mal gehabt mit dem riesen VfL-Logo hinten drauf. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so ein bisschen oversized. Der war sofort ausverkauft. Der passte nicht so in das, was man sonst verkauft hat. Aber alle anderen, jetzt auch vor ein paar Tagen, den Pulli, den man vorgestellt hat. Ich weiß nicht, da liegt sehr, sehr viel Potenzial noch, finde ich. Ich weiß nicht, wer die Sachen so auswählt. Ich fand auch jetzt der Tenor auf das Trikot war, ja, es ist alles okay. Es ist irgendwie alles so ein bisschen, muss man nicht unbedingt haben. Klar, viele kaufen sich dann trotzdem, weil sie sagen, ich möchte alle Trikots des Vereins haben. War jetzt bei mir nicht so. Ich finde, es sieht okay aus. Es ist nichts, was wo man sich, glaube ich, in 5 Jahren noch groß dran erinnert. Wie siehst du das denn, Philipp?
Ja, also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen emotionslos und ich glaube, es gibt immer zwei Lager, diejenigen, die sagen, es sieht super aus, das hat man gestern im Netz aufgelesen und in den vergangenen Tagen, die gesagt haben, ja, ich finde das Trikot wirklich so schön, dass ich es mir auch kaufe. Andere kaufen es, weil sie es aus Prinzip kaufen und andere sagen, nee, gefällt mir gar nicht. Also die Diskussion wird man, glaube ich, immer haben, bei gerade auch bei Trikots. Mich stört eher dieses Prinzip Sondertrikot. Hab dazu auch jetzt eine Kolumne schon veröffentlicht, der eine oder andere hat es vielleicht schon gelesen. Ich finde, da darf man den Bogen jetzt irgendwann nicht überspannen. Also es ist ein bundesweiter Trend, dass Vereine Sondertrikots rausgeben. Es ist teilweise schon fest eingeplant, ein Sondertrikot pro Saison. Dann versucht man sich irgendwie immer eine Geschichte auszudenken oder zu finden, mit der man dieses Trikot dann verkaufen kann. Im Zweifel findet man wieder irgendeine Liedzeile aus Grönemeyers Hymne. Ich fand es ganz witzig, auf X hat mir jemand geschrieben, wann kommt denn endlich die Taubenkollektion? Scherz beiseite, letzten Endes liegt die Entscheidung immer beim Käufer und wenn das sich nicht lohnen würde, würde der VfL Bochum die Sondertrikots nicht herausgeben, aber ich persönlich sage, für ein einziges Spiel ein Trikot rauszugeben, halte ich für komplett unsinnig. Das ist Ressourcenverschwendung vor dem Hintergrund und deshalb, ich persönlich würde es mir nicht kaufen, selbst wenn es schön aussehen würde. Klar, als Fan kann man es natürlich auch weitertragen, aber die Spieler tragen es nur in diesem einen Trikot und jetzt dieses Sondertrikot, Ja, ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Die Kampagne finde ich ein bisschen irritierend. Aber dazu habe ich mich auch schon ausgelassen. Insofern immer auch irgendwie ein bisschen Geschmackssache. Aber ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen an diese Sondertrikots gewöhnen. Aber ja, ich bin auch ein bisschen gespannt, ob der Fan das so viele Jahre mitmacht.
Ich glaube, wenn man wirklich schöne Trikots rausbringt, dann hat das auch Potenzial. Also ich glaube, das Maiabend-Trikot, das ist ja bei vielen auch sehr, sehr gut angekommen, weil es einfach mal wieder das richtige Bochum-Blau war und nicht dieses Flutlichtblau, was man die letzten Jahre jetzt hatte. Und es war einfach was anderes. Und ich glaube, da hat das dann schon Potenzial, wenn man halt irgendwie mal den Nerv trifft und nicht irgendwie ein Trikot rausbringt, was irgendwie ersetzbar ist. Und wenn ich jetzt mal zu anderen Mizuno-Vereinen gucke, Augsburg, die haben eine super schöne Retro-Kollektion rausgebracht mit Mizuno. Hansa Rostock hatte ein sehr, sehr cooles Sondertrikot im Stile von Fischern, die auch was Besonderes waren. Und ich glaube, da hat man dann schon Potenzial. Aber wenn man jetzt halt so ein schwarzes Trikot rausbringt, wo irgendwie wieder ein bisschen was drauf geformt ist, wie es halt bei den Flutlichttrikots seit 4 Jahren gemacht wird, gefühlt. Ah ja, ich weiß ja nicht. Aber gut, ja,
man,
da Geschmäcker
man
sind
erkennt es auch nicht so richtig. Also wenn ich mir die Fotos auf der VfL-Website anschaue, dann erkenne ich da gar nicht so die Details. Vielleicht liegt es aber auch an der Qualität der Fotos oder an mir. Aber ich glaube, diese sogenannte Flutlichtblau, also das Dunkelblau, ich mag dieses Wort Flutlichtblau nicht, aber gut, das kam ja gut an, als es eingeführt wurde. Aber vielleicht ist es jetzt ein bisschen ausgelutscht nach ein paar Jahren. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es ist das 5. Jahr in Folge. Vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit, mal wieder zu switchen, um einfach ein bisschen Abwechslung auch reinzubekommen. Also du hast es gesagt, das Maiabend-Trikot hatte wieder so dieses klassische Blau. Aber mir persönlich ist es egal, ob man jetzt in Schwarz, in Blau oder in Pink dann den Derby-Sieg holt. Gegen Schalke.
Sache, man holt ihn. Aber ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, lieber Philipp. Was ist denn dein Tipp für Samstag?
Das finde ich immer die undankbarste Frage. Das werde ich vorm Stadion auch immer gefragt. Was tippst du denn? Und ich sage immer, wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier und würde mein Geld mit irgendwelchen Fußballwetten gewinnen. Ich erinnere mich an ein paar 2-1-Siege gegen Schalke, damals 2007 kurze Zeit später. Das war auch so irgendwann im Februar, ungefähr die gleiche Jahreszeit. Also vielleicht ist das ein passendes Ergebnis.
Dem schließe ich mich an und ich glaube, dann haben wir es für heute. Philipp, hat wieder viel Spaß gemacht. Dann auf ein erfolgreiches Spiel am Samstag. Und wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, lieber Philipp.
Ciao, Claudio.